Radio 1.
Nun kommen sie wieder, die arbeitsfreien Tage, lateinisch Ferie, an denen wir uns erheben, altdeutsch Risan, englisch Rise, um von A nach B und wieder zurück nach A eine Rundreise zu machen. Französisch Tour. In seinem Buch Traumzeitreise erzählt Hasso Spode, Professor für historische Soziologie und langjähriger Leiter des historischen Archivs zum Tourismus, von den Anfängen der weißen Industrie in der Antike bis hin zum Massentourismus.
Dabei ist er besonders daran interessiert, was die Leidenschaft fürs Reisen über unsere Kultur und unsere Seele aussagt. Die Literaturagenten begeben sich jetzt auf Stippvisite in Hasso Spodes Geschichte des Tourismus. Schönen guten Abend, Herr Spode.
Einen schönen guten Abend.
Warum eignet sich denn die Leidenschaft fürs Reisen eigentlich so gut als, wie Sie schreiben, psychohistorisches Echolot? Also warum gibt es überhaupt ein Wechselspiel zwischen seelischen Veränderungen und Reisen?
Ja, also das Reisen ist quasi ein Spiegel unserer Seele. Denn man kann in der Art, wie Menschen verreisen und vor allen Dingen, warum sie verreisen, kann man eigentlich ein völlig geändertes Verhältnis zur Natur und zur Geschichte feststellen. Und zwar ein Verhältnis, was sich erst im 18. Jahrhundert, also mit dem Beginn der Neuzeit, eingestellt hat. Also die Natur war jahrtausendelang eigentlich der Feind des Menschen. Und das ändert sich vor, sagen wir mal, 300 Jahren. Plötzlich ist die Natur das Gute. Und diese Grundeinstellung zur Natur, dieses positive Naturbild, das zeigt sich eben ganz stark in der Entwicklung des Tourismus.
Greifen wir mal einen Begriff aus der Gegenwart raus, der ziemlich negativ besetzt ist, der Begriff Pauschalreise. In Ihrem Buch taucht er zum ersten Mal im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Pilgerreisen nach Jerusalem auf. Inwieweit waren die denn mit heutigen Pauschalreisen vergleichbar? Was war da alles all inclusive?
Ja, das ist eigentlich eine witzige Sache, die mich selber überrascht hat. Also das tollste Ziel für mittelalterliche Pilger war Jerusalem. Jerusalem als das Zentrum der Welt. Das war allerdings arabisch oder muslimisch besetzt. So, und was haben die gemacht? Für teures Geld haben sie sich vom Papst erstmal eine Genehmigung geholt, dass sie überhaupt dahin dürfen. Dann sind sie nach Venedig gezogen. Und in Venedig warteten Capitanos, also Schiffsbesitzer, die haben gesagt, okay, wir bringen dich dahin. Wir müssen 2-3 Mal Zwischenhalt machen. Du kriegst Verpflegung an Bord und wir sorgen für die Geleitbriefe. Denn so einfach konnte man ja nicht da an Land gehen. Dann brauchte man also einen teuren Geleitbrief und man wurde da unterwegs auch irgendwo untergebracht. Und dann landete man in Jaffa, heute Tel Aviv. Und von dort ging es dann geführt auch nach Jerusalem. Mhm. Und dort war ja diese riesen Grabeskirche und da wurden die Pilger erstmal so einen Tag eingeschlossen und anschließend, da durften sie dann nach Golgatha und haben sich da überall den Ablass geholt und so. Und dann wurden sie nochmal in Jerusalem selbst an die heiligen Stätten da geführt, ja, vielleicht auch an den Jordan. Und das war eine geführte Pauschalreise, das kann man so sagen, ja.
Damit auch Souvenirs, die man mitnehmen konnte, man konnte ja zum Beispiel Fußabdrücke von Jesus kaufen.
Ja, man konnte. Angeblich gab es irgendwo so einen Fußabdruck und der wurde mit Gips ausgegossen und den konnte man mit nach Hause nehmen. Und es gab auch ganz seltsame Souvenirs zum Beispiel. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, warum nahmen viele Pilger einbalsamierte Totgeburten mit. Mm. Ja, sehr hübsch. Ja, ja, die Idee jetzt Souvenirs, zum Beispiel es gibt auch ganz schon aus der Antike haben Besucher der Pyramiden ihre Namen dort eingekritzelt, ja. Also ungefähr, und da haben sich auch Steine abgebrochen, so ungefähr wie dann 89 die Mauerspechte. Also viele Dinge sind sehr alt, die Menschen auf Reisen machen und manche sind sehr neu. Sie blicken anders auf die Geschichte, sie blicken anders auf die Natur.
Herr Spode, auch im Mittelalter entstanden ja Reiseberichte, fiktive wie reale, zum Beispiel in den Ritterromanen. Sie schreiben, die imaginäre Reise, die Träumbarkeit, Vorstellbarkeit von Fremdräumen sei eine mächtige Triebfeder für reale Reisen gewesen. Ist damit nicht auch ein Problem benannt, das wir heute genauso haben? Wir überfrachten ja die Reise vorher immer mit vielleicht zu vielen Wünschen und erhoffen uns dann eine regelrechte Traumreise?
Ja, ich würde das gar nicht moralisch. Sie haben das jetzt so negativ gesehen. Alle Räume, werden durch Vorwissen irgendwie gesteuert. Also wir nehmen die wahr. Also der Begriff der Landschaft, den wir heute haben, das ist gleichzeitig, wir legen, wie ein berühmter Geograf war, der Willi Hellbach hat das schon 1900 geschrieben, wir legen einen sentimentalen Sinn oder heute würde man sagen romantischen Sinn in die Landschaft hinein, dann erst entsteht Landschaft. Das ist eigentlich ein gängiger Topos der ganzen Raumsoziologie, dass Räume sowohl physisch vorhanden sind, aber gleichzeitig auch seelisch oder gedanklich vorhanden sind. Und wir ordnen die Räume so, wie wir sie gerne sehen möchten oder wie wir sie auf keinen Fall sehen möchten. Also wir bewerten die Räume. Mhm.
Ein Aspekt, der heute kaum noch eine Rolle spielt, der aber zu verschiedenen Zeiten sehr wichtig war, ist die Sicherheit. Sie zitieren eine Apodemik, also eine Unterrichtung in der Kunst des Reisens aus dem Jahr 1651, in der heißt es, man solle vor einer Reise sein Testament machen, weil man wohl oft reist, aber nicht immer heimkommt. Was hat das Reisen denn mit Sicherheit zu tun?
Ja, ganz viel. Also ich deute eher an, diese neue Art zu reisen im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung und Romantik, wo die entsteht, setzt voraus, dass man entsprechende Sicherheit hat. Denn jahrtausende lang war das Reisen hauptsächlich zweckbedingte Aktion. Ja, man wollte irgendwas, und zwar eine Investition in die Zukunft. Und der Tourismus hat diese Zwecke eben genau nicht. Es ist bis heute ziemlich vage, warum Leute überhaupt in den Urlaub fahren. Ich weiß schon einiges darüber, aber es ist also ein Konsum von Räumen. Und auf diesen Konsum kann ich auch verzichten, wenn ich gefährdet bin, dann lasse ich das bleiben. Gefährliche Gegenden meidet der Tourismus wie der Teufel das Weihwasser.
In jedem Fall hat die Reise auch was mit Familie zu tun. Sie schreiben, und da sind wir schon im 19. Jahrhundert, die Reise erfülle eine wichtige Aufgabe für die bürgerliche Kleinfamilie. Zitat, sie macht sie überhaupt erst möglich. Inwiefern macht das Reisen Familien zu Familien?
Vorher sind Familien selten zusammengereist. Es gibt Beispiele, also der junge Arthur Schopenhauer ist mit Vater und Mutter quer durch Europa gezogen, seine Familienreise um 1805 rum. Aber an sich sind die Männer einzeln gefahren, sind die Frauen einzeln gefahren, die Frauen dann in den Kurort und die Männer machten die Rundreisen. Aber dass die Familie zusammen irgendwo hinfährt, und da ist ganz typisch eben der Aufstieg der Seebäder. Ja, was machen die dann da am Strand, diese Familien? Also man muss sich ja so vorstellen, dass die Männer waren ja abwesend. Die waren einerseits der große Zampano, der Patriarch der Familie. Gleichzeitig hatten sie aber wenig mit Frauen und Kindern zu tun zeitlich. In den 4-5 Wochen Urlaub, die das höhere Bürgertum damals schon hatte, da kann die Familie erst sozusagen, hatte ihre Performance, da wird sie umgesetzt als ein Ideal. Was übrigens natürlich auch oft bis heute ist, dass so schief gehen kann, dass sie sich gerade erst im Urlaub streiten, weil sie sich vorher schön aus dem Wege gegangen sind.
Ja. Richtung Sommer hört man ja vermehrt den Ausspruch, ich bin urlaubsreif. Mit anderen Worten, man hat sich in den vorherigen Monaten in der Arbeit erschöpft. Herr Spode, Sie weisen darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Erschöpfung und Urlaub erst im 19. Jahrhundert entstand. Damals kam im Zusammenhang mit Maschinen die Idee der Materialermüdung auf, die dann auf Menschen übertragen wurde. Ist unser Urlaubsbedürfnis also einem Bild des Menschen als Maschine geschuldet, die immer wieder repariert, regeneriert werden kann?
Das haben Sie sehr schön gesagt. Die Maschine Mensch, nicht? Das ist auch eine Idee des Bürgertums. Nehmen Sie an, also als die Eisenbahn noch in die Kinderschuhen steckte, da sind plötzlich die Schienen gebrochen und was weiß ich. Und dann stellte man fest, Materialermüdung. Ja? Also es sind so kleine Haarrisse und was weiß ich. Und bei den Menschen hat man das übertragen auf die Maschine Mensch. Der ermüdet sozusagen im Arbeitsprozess und muss dann regeneriert werden. Das Regeneration der Arbeitskraft hieß das. Und diese Arbeitskraft wiederherzustellen, war die große Legitimation des Urlaubs für das Bürgertum wohlgemerkt. Ja? Also 90% bekamen keinen Urlaub. Ausgerechnet die Arbeiter, die in den Fabriken ihren Körper kaputt machten, die brauchten keinen Urlaub, sondern das war eine seelische Zerrüttung, ja, eine Nervenzerrüttung, unter der die Bürger litten Und die musste also repariert werden sozusagen. Oder man könnte sich so vorstellen wie eine Maschine, die muss geölt werden. Ja. Und diese Vorstellung war ganz weit verbreitet und ist heute noch im Bundesurlaubsgesetz. Der Urlaub hat der Regeneration oder der Erholung zu dienen.
Also diese Idee von der Erschöpfung, die wurde durchaus ja auch politisch genutzt. Also diese Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg wurde direkt auf die angebliche Nervenzerrüttung des deutschen Volkes zurückgeführt. Und für die Nazis war dann das Reisen, also dieses Kraft-durch-Freude-Programm, tatsächlich auch ein Teil der Kriegsvorbereitung. Wie hängt das zusammen, der Urlaub und der Krieg im Dritten Reich?
Ja, also das ist ein etwas verwickeltes Verhältnis. Es ist in der Weimarer Republik nicht gelungen, diese Schranken, diese sozialen Schranken zu überwinden, also von gut 10%. Die machten so Urlaub jedes Jahr, wie wir das heute machen. Und 80-90%, weiß ich nicht, der Bevölkerung war davon ausgeschlossen. Und das wurde zunehmend als eine moralische Zurücksetzung empfunden. Und die Nazis, die mussten erstmal ihre Herrschaft stabilisieren. Und das konnten sie nur machen, indem sie wenigstens die an sich gegen sie eingestellte Arbeiterschaft irgendwie ruhig stellen oder ihnen irgendwas bieten, weil sie sie sonst ansonsten ja entrechtet haben. Also haben sie gesagt, aber wir brechen, so hieß das, wir brechen das bürgerliche Urlaubsprivileg. Ja, das war also ein Mittel der Herrschaftsfestigung. Und das Zweite war, da gibt es das berühmte Zitat von Hitler, was gefälscht ist übrigens, ist nicht von ihm, das war letztlich von seinem Arbeitsfrontchef Robert Ley, der hat sowas Ähnliches gesagt, ja, wir verloren den Ersten Weltkrieg, weil wir die Nerven verloren haben. Da spielt er auf diese Nervenzerrüttung an. Und jetzt stärken wir die Nerven des deutschen Volkes. Haben natürlich, Klammer auf, haben natürlich nicht vom Krieg geredet. Das, um Gottes Willen, sie waren genial darin, ihre Kriegspläne zu verbergen. Sie haben ja Beste bei Kraft durch Freude. Im Tourismus war ja diese KDF-Flotte. Die hatten teilweise bis zu 8 Kreuzfahrtschiffe unterwegs auf den Meeren, mit Abstand der größte Kreuzfahrtveranstalter. Und jetzt deutsche Arbeiter befahren die Meere, nicht? Und das kam im Ausland vor allen Dingen gut an. Einerseits hat man schon gesehen, Hitler heizt die internationalen Spannungen an, nicht, die Münchner Konferenz und so was. Und gleichzeitig schickt er aber die Arbeiter auf die Meere. Und da haben viele im Ausland gesagt, na Mensch, wenn die sowas Tolles machen, dann werden die doch nicht auch noch Krieg machen wollen. Also das war Auslandspropaganda und ein Mittel zur Stabilisierung der Herrschaft nach innen. Und beides diente natürlich der heimlichen Kriegsvorbereitung.
In der letzten Zeit gingen ja Nachrichten um die Welt von zum Beispiel BewohnerInnen in Barcelona, die da Touristinnen und Touristen mit Wasserpistolen beschossen haben. Überhaupt sind ja Touristen weltweit mit einem negativen Bild behaftet. Inwieweit ist Ihr Buch auch ein Versuch, diesem negativen Bild des Tourismus was entgegenzusetzen?
Ja, doch, durchaus. Es gibt zwei Sorten, denke ich, von Tourismus-Bashing. Ja? Das eine sind die Menschen, die Bereisten. Wohnraum wird knapp, Lärm und was weiß ich. Ist der Aufstand der Bereisten. Der fing also schon mit den 68ern, so in den 70er Jahren an. Und zwar in der Schweiz, nicht in Spanien. Die andere Seite ist sozusagen die Seite, ich bin Reisender, du bist nur der blöde Tourist. Das ist also das Phänomen der sozialen Distinktion. Und das haben wir seit es Tourismus ungefähr gibt, also seit, sagen wir mal, 1800. Man liest selbst im Baedeker, das ist dieser berühmte Reiseführer, nicht? Der schreibt schon 1849, schreibt er über diesen unerträglichen Reisepöbel, der sich durch das Rheintal quält. Das war damals eine ganz wichtige Destination. Dieser Reisepöbel ist doch was Widerliches. Und ausgerechnet Baedeker, der diese Reiseführer geschrieben hat, die Leute da eigentlich hingelockt hat. Und da haben wir dieses Muster der sozialen Distinktion. Und der Tourismus eignet sich offensichtlich dafür. Alle Unannehmlichkeiten und Schlechtigkeiten der modernen kapitalistischen Welt, die darauf zu projizieren. Wir sehen es sehr schön und ich finde das übrigens auch fürchterlich, diese riesen Kreuzfahrtschiffe. Ja? Aber wir müssen mal im Kopf halten, es gibt 350 Kreuzfahrtschiffe auf der Welt und es gibt über 20.000 riesige Frachter und Tanker, das mal in Beziehung setzen. Und sozusagen, der Tourismus fungiert dann für viele als Symbol der Schlechtigkeit der Moderne. Und da bin ich schon dagegen.
Hasso Spode, Traumzeitreise. Eine Geschichte des Tourismus ist im Bebra Verlag erschienen, 340 Seiten, kosten 30 Euro. Und wenn Sie dieses Buch mit in Urlaub nehmen, dann gehören Sie bestimmt nicht zum Reisepöbel. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spode.
Gern geschehen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüsschen.